Meine sehr verehrten Damen und Herren, an diesem verregneten Aprildienstag ein herzliches Grüß Gott aus München zu unserer Webkonferenz Produktupdate zum Amundi Fund Global Ecology. Ich freue mich, dass Sie sich alle heute wieder so zahlreich eingewählt haben. Mein Name ist Matthias Beck und ich bin Mitarbeiter im Drittvertrieb bei Amundi Deutschland und Ihr Moderator. In gewohnter Weise wird mich heute Christian Zimmermann, der den Fonds bereits seit knapp 20 Jahren verantwortet, begleiten. Wir haben in den letzten Wochen eine Vielzahl an Fragen bekommen, die wir gerne jetzt tiefer beleuchten werden. Da ist sicherlich die ein oder andere interessante Hintergrundinformation oder auch Einschätzung für Sie dabei, die Sie in Ihren Kundengesprächen und Überlegungen unterstützen kann. Also ich freue mich schon drauf. Bevor wir loslegen, nochmal kurz den Hinweis auf die Chat-Funktion. Also wir haben uns heute insbesondere vorgenommen, viel auf Ihre Fragen einzugehen. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Chatbox können nur wir sehen. Gerne werden wir die Fragen individuell einbauen oder dann auch später in der gesammelten Fragerunde bearbeiten. Also zögern Sie nicht, stellen Sie uns gerne Ihre Fragen. Und natürlich erhalten Sie im Nachgang eine E-Mail mit einem Download-Link zur heutigen Unterlage im Vertriebspartnerportal auf unserer Homepage. Und da finden Sie natürlich weitere Informationen zum Fonds, auch und Infos zu unseren weiteren Produktupdates und via All Calls. Und da würde es mich natürlich auch freuen, Sie dort wiederzusehen. Worum geht es heute konkret? Ja, wir leben in sehr bewegten Zeiten. Der Krieg in der Ukraine ist für viele von uns mittlerweile emotional und auch finanziell spürbar geworden, sei es in der direkten oder indirekten Hilfe der Menschen aus der Ukraine, sei es an der Tankstelle, im Supermarkt oder auch bei der Stromrechnung. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Notenbanken, allen voran die USA, werden nicht nur restriktiver in der Rhetorik, sondern auch aktiv. Daneben steht auch eine sich deutlich eintrübende Konjunktur. Auch global, nicht nur hier in Europa, sondern auch in vielen anderen Regionen der Welt. Also sind die Rahmenbedingungen für Investitionen momentan gerade gar nicht so einfach. Aber abgesehen davon hat sich die Notwendigkeit, ökologisch zu denken und auch zu agieren, nicht wirklich verschlechtert. Vieles weist darauf hin, dass zum Beispiel die grüne Transformation sich nun sogar noch beschleunigen wird. Also ist das Momentum für den Global Ecology eigentlich gar nicht so schlecht. Die Philosophie des Fonds kennen viele von Ihnen bereits. Zum gemeinsamen Grundverständnis nochmal ganz kurz die Eckdaten des Fonds. Also wir haben hier einen Fonds, der Global Ecology, 1990 aufgelegt, einer der größten Nachhaltigkeitsfonds am deutschen Markt. Wir haben eine hohe Beständigkeit, insbesondere auch was das Portfolio-Management anbetrifft. Christian Zimmermann, der in diesem Jahr 20 Jahre den Fonds managt und hier natürlich eine extrem hohe Expertise hat, nicht nur was das Anlagevehikel anbetrifft, den Markt, in dem er sich bewegt, sondern viele Unternehmen, in die er investiert, auch persönlich seit vielen, vielen Jahren kennt und entsprechend auch das gut einschätzen kann, wie die Unternehmen am Ende des Tages agieren. Wir haben keine Benchmark-Bindung, wir haben ein globales Anlageuniversum und der Fonds ist sehr breit aufgestellt. Dadurch hat er auch eine sehr hohe Überzeugung, also einen Ansatz, der auf einer relativ hohen oder auf einer sehr hohen Überzeugung basiert. Und das unterscheidet ihn auch in der Peer gegenüber vielen anderen Fonds, die eher sehr punktuell in wenigen Sektoren unterwegs sind. Also er ist ja sehr viel breiter aufgestellt. Daneben kann der Fonds und der Christian Zimmermann zurückgreifen, natürlich auf die große ESG-Expertise bei uns im Haus, die eben in den unterschiedlichsten Bereichen, Segmenten tätig ist, regional. Und wir können hier entsprechend die Unterstützung zur Verfügung stellen. Und in dem Fonds selber ist natürlich neben einem fundamentalen ESG-Ansatz auch sehr konsequente Ausschlusskriterien an Unternehmen, die eben diese Kriterien nicht erfüllen, die es bedarf, um den Fonds zu investieren. Also ein rundes Thema, glaube ich, ein ganz spannender Fonds. Aber gucken wir doch einfach mal rein in den Motorraum, sozusagen Live-Bild im Motorraum. Christian, bevor du da losstartest, vielleicht einfach noch ein paar Worte zu der Philosophie des Fonds.
Ja, danke Matthias für deine einleitenden Worte und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite hier aus München. Ja, wir leben in bewegten Zeiten, der Matthias hat es angesprochen. Und momentan ist es tatsächlich so, dass leider Gottes Ukraine-Russland-Krieg, Konflikt, alles andere überschattet. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal ganz gut, nochmal eine generelle Einordnung zu geben, welche Philosophie diesem Produkt zugrunde liegt. Ich weiß, der eine oder andere kennt diese Folie, aber ich weiß auch, dass es auch immer wieder neue Kunden gibt, die das den Fonds zum ersten Mal hören, oder wenn ich den Fonds zum ersten Mal präsentiere. Und da macht es durchaus Sinn, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Wo stehen wir? Warum handeln wir so, wie wir handeln? Und was ist das Grundkonzept hinter unserem Ansatz? Grundsätzlich geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit hat damit zu tun, dass jeder Einzelne von uns Verantwortung übernimmt. Das ist sicherlich so. Dass wir auch in Form als Konsumenten auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss jedes Unternehmen, ist gefragt, sich den nachhaltigen Grundsätzen unterzuordnen, beziehungsweise ihre Geschäftsmodelle hin in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren und transportieren. Da geht es um Energieeffizienz, da geht es um den Einsatz erneuerbarer Energien. Da geht es aber dann auch um die Frage sozialer Kriterien. Gender Equality, Equal Pay, das sind Themen, die ja momentan auch die letzten Monate oder inzwischen ein, zwei Jahre durchaus die Diskussion bei Firmen, innerhalb von Firmen bewegt haben. Trotzdem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es betrifft auch die Finanzindustrie. Und wir als Finanzindustrie sind natürlich auch angehalten, ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen, die Unternehmen bei diesem Prozess zu mehr Nachhaltigkeit hin zu begleiten. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich das Thema CO2-Emissionen. Und es liegt gefühlt schon eine Ewigkeit her, aber letztes Jahr, es war es im November, hatten wir in Glasgow die COP26-Konferenz, und da wurde schon nochmal klar signalisiert, dass wir momentan zu wenig tun, dass wir momentan diese Klimaziele, die wir uns bis 2030 gesetzt haben, nicht erreichen würden. Und erst, ich glaube, vor ein, zwei Tagen habe ich es wieder gelesen, kam auch ein neues Research raus, dass wir momentan, was die Flows betrifft, also sprich, was wir aktiv tun für 2030, viel zu wenig ist. Wir sind im Faktor 3 oder 6 hinten dran von dem, was wir eigentlich tun müssen, um diese Ziele 1,5 bzw. 2 Grad Ziel zu erreichen. Für den Fonds direkt hat es natürlich auch Auswirkungen. Das hat die Auswirkungen auf unsere ESG-Themen, auf langfristige Wachstumsstories, aber auch auf die Frage, kann ESG auch Risiko minimieren oder mindern? Ja, das kann es natürlich. Und da müssen wir natürlich in langer und längerfristigen Zeiträumen denken. Es ist sicherlich so, dass wir ab der rechte Kasten, rechts unten, wo wir Beispiele für strukturelle Risiken angeführt haben, dass der momentan sich natürlich angesichts der Krise fast ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, das wird sich ad absurdum. Fossile Brennstoffe, ist da ein Risiko bei Ölpreisen von 120, bei Gaspreisen, die bei 300 stehen, bei Kohle, wo plötzlich auch in Deutschland wieder überlegt wird, die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Ja, die aktuelle Politik überlagert sehr, sehr vieles. Trotzdem ist es nochmal auch eine Indikation, ein Beweis dafür, dass wir wahrscheinlich, dass unser Weg zur Transformation weg von diesen fossilen Energieträgern zu langsam verlief, dass wir uns zu lang auf diese Lieferketten verlassen haben, und dass wir feststellen, oh je, da sind wir irgendwo in einer gewissen Falle, in der Falle, wir sind abhängig von einem Land, und das muss schleunigst produziert werden. Es ist klar, es geht nicht von heute auf morgen, und wir brauchen ein Stück weit die Brückentechnologien. Wir haben das festgestellt, wir können Gas nicht von heute auf morgen absetzen, ohne dass dann die ganze Wirtschaft in sich zusammen oder implodieren würde in Deutschland. Und das führt natürlich dazu, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet. Aber nochmal, das braucht Zeit. Und diese Zeit ist dann das, was ein Stück weit am Konzept in die Karten spielt, was langfristig ausgelegt ist. Weil es geht ja da um die Frage, wie schaffe ich es, weg von den fossilen Brennstoffen zu kommen? Ja, natürlich, jedes Kilowatt-Joule, was nicht verbraucht wird, muss natürlich auch nicht generiert werden, erzeugt werden. Nur bei dem Thema Energieeffizienz und grüne Gebäude. Und die Frage, wie warm müssen Gebäude sein? Da war ja auch die Diskussion, vielleicht mal ein Grad die Heizung runterregulieren. Aber auch das Thema nachhaltige Mobilität, IT-Effizienz. Wir brauchen Unmengen an Energie für unsere Cloud-Computer-Center. Das sind Unmengen. Viele dieser Cloud-Betreiber haben sich versucht oder machen sich ab, unabhängig, indem sie in große solaren Windparks investieren. Warum? Weil sie einfach nicht abhängig sein wollen von den fossilen Energieträgern. Und wie wir wissen, die Daten wachsen exponentiell und damit natürlich auch die Ressourcen für Cloud-Computing. Erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien spielen einen wichtigen Weg auf dem Weg zu dieser Transformation. Aber erneuerbare Energien, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das geht auch nicht erstens von heute auf morgen. Das braucht Zeit, um solche Projekte zu entwickeln. Und dann, und das ist, glaube ich, das ganz wichtig, wird man jetzt feststellen, und da würde ich mir hoffen, dass da jetzt einen Impuls gibt, das Thema Energiestorage, also sprich Energiespeicherung. Die erneuerbaren Energien haben ja, spielen ihre Power, ihre Kraft ja erst dann aus, wenn wir die Energie speichern können. Wenn wir die Solarenergie, die von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr Mittag, abends eingefangen wird, auf die Sonne, auf die Erde strahlt, wenn die eingefangen wird und gespeichert wird, dass wir sie nutzen können, auch in der Nacht, am Abend, wenn immer wieder heimkommen. Und bei Windenergie ist es so ähnlich. Dann können wir uns nämlich da ein bisschen loslösen von den fossilen Energieträgern. Also das sind die Themen, die den Fonds bestimmen und die unser Handeln ein Stück weit determinieren. Und es ist momentan, ja, es wird vieles überlagert von dem Konflikt, aber nochmal, wir schauen, dass wir mit dem Konzept tatsächlich langfristig orientiert sind. Und ich hoffe ganz stark, dass uns diese Konflikt nicht langfristig in den Kontext beschäftigen werden wird und muss, hoffentlich nicht. Das können wir ganz kurz streifen. Du, Matthias, hat es angesprochen. Wir haben viele Themen. Die einen sind defensiver, die anderen sind zyklischer. Das gibt uns die Möglichkeit innerhalb dieser Themen. Wir haben insgesamt 10. Hier sind mal 6 exemplarisch notiert. Wir können zwischen diesen Themen hin und her schwanken. Gibt uns natürlich gerade von Konzept, das langfristig ausgelegt ist, wo auch inzwischen ein Fonds gibt seit 30 Jahren, ich betreue ihn seit 20 Jahren, gibt dann die Möglichkeit, innerhalb dieser oder verschiedenster Marktphasen entsprechend flexibel agieren zu können und nicht unbedingt nur auf ein, zwei oder drei Themen fokussiert und angewiesen zu sein. Das kann oder das ist der Hintergrund dahinter, ist natürlich auch die Volatilität, die sich aus einzelnen Sektoren, gerade aus so ein bisschen Sektoren wie erneuerbare Energien ergibt, ein Stück weit im Portfolio-Kontext zu kennen. Das ist auch nochmal, viele kennen es, wir bei Amundi haben, oder innerhalb der Amundi haben wir ein Research, die für uns jede einzelne Aktie ranken, und auch jede Aktie des Index ranken. Und deswegen ist es uns möglich, unser Portfolio, also sprich den ESG-Score unseres Portfolios, den sehen Sie hier unten abgebildet, mit dem ESG-Score des MSCI World, also des globalen Benchmark. Wir benchmarken uns nicht direkt, aber wenn es natürlich um solche Maßeinheiten geht, wie den Footprint, um globalen Footprint von einem Portfolio, dann nehmen wir als Benchmark den MSCI World, ist ja naheliegend. Und wie wir sehen, ist das Portfolio auf allen Ebenen, im gesamten ESG-Score, aber auch im A-Score, das ist der Environmental Score, der Social Score, SS-Score und der G-Score, der G-Score, überall weit vom MSCI World, was man natürlich auch von dem Produkt und von der DNA dieses Fonds entsprechend so als Anleger erwarten würde. Es ist letztendlich nur nochmal die Bestätigung, dass das, was wir versprechen, auch dann tatsächlich so im Portfolio sich wiederfindet. Und damit gebe ich dann schon wieder an dich, Matthias. Danke.
Ja, springen wir heute hin und her, machen ein bisschen das interaktiv. Ja, das Thema Wertentwicklung ist vielleicht auch ganz interessant im aktuellen Kontext. Man sieht jetzt die klassische 5-Jahres-Wertentwicklung hier oder die rollierende 5-Jahres-Wertentwicklung. Und da sieht man natürlich hier den entsprechenden Dip im Vergleich zum Oktober, November letzten Jahres, wo wir die Höchststände hatten. Und was man aber auch hier schon wieder erkennen kann, dass wir also eine Gegenbewegung gesehen haben und davor jetzt wieder in diesem Jahr von dem ersten Tiefpunkt eigentlich schon ganz schön wieder zurückgekommen ist. Langfristig geht das Konzept auf. Wir sind jetzt zwar im laufenden Jahr bei -7,9%, aber eben auf Jahressicht, 3-Jahressicht, 5- und 10-Jahressicht, wie gehabt, eigentlich immer so im Mittel bei einer durchschnittlichen Performance etwa von 10% langfristig gesehen, sieht man hier jetzt bei 6,8%. Da gehören allerdings, sage ich mal, auch die Anfangsjahre dazu, wo das Thema Ökologie auch noch nicht so en vogue war und wo die Themen, die investiert wurden, sich auch noch nicht so stark verändert haben und proaktiv aufgegriffen wurde, wie das ja, in den letzten 10 Jahren also deutlicher der Fall war. Das war das, was ich vorher schon mal erwähnt hatte mit dem Thema Peer Group, also die Vergleichsgruppe, in der sich der Fonds bewegt. Wir sind hier in der Vergleichsgruppe der Ökologiefonds. Etwa 70% der Fonds, die in dieser Vergleichsgruppe sind, investieren primär in New Energy und Technology. Der Global Ecology hat da insgesamt 10 Sektoren, die er investiert. Und das ist jetzt, sage ich mal, nachdem wir da in den letzten Jahren manchmal ein bisschen das Nachsehen hatten, also in Zeiten, wo Growth-Aktien sehr gut gelaufen sind, ja, da einfach durch das breitere Aufstellen und die nicht so starke Fokussierung da von dem Growth-Wachstum nicht so stark partizipieren konnte, ist er allerdings jetzt gerade auf Blick letzte Jahr hin bis heute deutlich resistenter. Und das ist, sage ich mal, das Positive dabei. Das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Die Grundidee, sozusagen eher ein stabileres Chancen-Risikoprofil zu haben und dann eben auch in Zeiten, wo ordentlich Bewegung im Markt ist, dass sich der Fonds vernünftiger verhält. Also da auch eben entsprechend Zahlen, Daten, Fakten, die dafür sprechen. Genau. Ja, jetzt glaube ich, haben wir Ihnen einen ganz guten kurzen Einblick mal gegeben so in das aktuelle Thema Fonds. Wir haben, wie schon angekündigt, viele Fragen von Ihnen bekommen im Vorfeld schon. Auch da jetzt nochmal Werbung. Stellen Sie gerne jetzt Ihre Fragen, die Ihnen einfallen, die Ihnen wichtig sind. Ich habe hier schon mal etliche da. Ich würde jetzt mal mit einer sanften Einstiegsfrage beginnen, Christian. Klar, momentan schwieriges Umfeld. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Wie haben denn die Entwicklungen in der letzten Woche auf die Anlagestrategie gewirkt und mit welchen weiteren Konsequenzen ist aus deiner Sicht da zu rechnen?
Ja, also wir haben es gesehen, dass der Fonds natürlich auf Russland, auf Ukraine, den Russland-Konflikt mit einer absolut negativen, also mit absoluten negativen Performance reagiert hat. Die Aktienmärkte kamen unter Druck. Der Fonds ist ein Aktienfonds, ganz klar. Dementsprechend haben wir natürlich da auch gelitten. Verständlicherweise ist es natürlich auch so, dass wir deswegen nochmal vor dem Hintergrund das Konzept und die Philosophie, dass wir nicht in Ölaktien investiert sind, nicht in Gasaktien. Und auch nicht in Verteidigungsaktien, Rüstungsaktien investiert sind. Das waren wir nie, das werden wir nie sein. Und das waren aber gerade in der Phase, wo es nach unten ging, so ein bisschen die Sweet Spot am Markt, vielleicht nur als kleine Randbemerkung, so eine Aktie wie Rheinmetall, die viele Jahre ganz außen vorgelassen war bei den Investoren. Die hat der Jahresanfang 120% Return. Also, da sieht man schon, was in manchen Bereichen an Performance tatsächlich erzielt wurde. Nur das ist eben etwas, wo wir uns nicht fokussieren, wo wir außen vor sind und wo wir auch in der Beziehung konsequent sein und verlässlich sein wollen für Investoren und für unsere Anleger. Wir haben dann mit Einmarsch vielleicht ganz kurz. Mit Einmarsch kam der Markt extrem nach unten. Da war ja vielleicht, erinnern Sie sich noch, da war Europa 20% im Minus. USA hat sich besser gehalten, minus 10. Danach kam eine recht scharfe Reaktion nach oben. S&P, Nasdaq stehen jetzt wieder bei knapp minus 1, 2%, 1, 3%. Europa ist noch das Negative tangiert. Kann man sicherlich oder verargumentieren in der Beziehung, natürlich, der Krieg findet in Europa statt, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist der, Europa ist natürlich viel abhängiger von russischen Gas, Öl und Kohle Lieferungen als USA oder als dann auch als auch China oder Asien. Also von daher, es ist durchaus erklärbar, warum Europa schlechter performt hat. Andererseits ist es aber auch so, von den Tiefständen haben wir uns schon wieder deutlich erholt.
Okay, ja, das hört sich ja schon mal ganz spannend an. Jetzt haben wir das Thema natürlich daneben auch, wie vorher schon angesprochen, Zinsen. Die FED, die hat ja schon vorgelegt. Und die EZB ist ja so ein Stück weit in dem Dilemma Rezession oder Währungsstabilität. Ja? Also früher klassischerweise die Aufgabe in der Zentralbank die Währungsstabilität, heute doch auch politische Aufgaben, wenn man das so sagen kann. Wie sind deine Einschätzungen zur weiteren Zinsentwicklung? Wie geht's denn da weiter?
Ja, gute Frage. Die Zinsentwicklung, die ist letztendlich abhängig von zwei Faktoren. Zum einen mal das zugrunde liegende Wachstum. was erwartet wird, und zum anderen die Inflation oder die erwartete Inflation. Beim Wachstum sind wir so, ist es momentan so, das wird nach unten revidiert. Trotzdem sieht es so aus, dass wir Wachstum in der Eurozone, in Europa behalten werden, und auch in den USA ist das Wachstum noch relativ resilient, sagen wir mal so. Stark wird das übertrieben vielleicht. Es wird schon den einen oder anderen Einschlag geben bei den Zahlen. Was momentan etwas nervöser macht, die Märkte, das ist die Inflation. Inflation in Europa, Deutschland sind wir über 5%, 5-6%. Du hast ja bei deiner Eingangsmoderation auch schon erwähnt, wie alles teurer wird. In den USA sind wir bei 7%, und Währungsstabilität ist natürlich etwas, was jetzt auch die amerikanische Notenbank sich wieder auf die Fahne geschrieben hat und dementsprechend auch schon die erste Zinserhöhung getätigt hat, und der Markt preist inzwischen, glaube ich, noch sieben weitere Zinserhöhungen ein oder acht weitere Zinserhöhungen bis 2023, um eben die Inflation in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich ein Punkt, die Notenbanken werden sicherlich jetzt momentan so weitermachen, solange die Inflation so resistent ist, dass die Notenbanken wahrscheinlich agieren müssen. Bei der EZB, die sträubt sich ein bisschen in der Richtung, aber wenn die Inflationszahlen hoch bleiben und nicht runtergehen, dann wird auch wahrscheinlich die EZB nicht so hinkommen, irgendwann mal ein Stück weit ja, Aktion zu zeigen.
Okay, also ist auch da Bewegung drinnen. Das spielt ja so ein Stück weit auch auf das Thema Sektorrotation hin. Ja? Also Thema Value Growth Titel. Wie ist denn da momentan das Verhältnis und wie hat sich das geändert? Vielleicht auch in den letzten Wochen?
In den letzten Wochen haben wir eigentlich nicht allzu viel gemacht. Ich bin da so ein bisschen Freund, wenn es sehr volatil wird, dann eher mal, also im Prinzip lässt sich sowas ja schlecht antizipieren. Man kann ein Portfolio umschichten, man kann so ein bisschen von Growth Richtung Value positionieren. Das haben wir im letzten Jahr sukzessive gemacht, ohne aber aus den Augen zu verlieren, dass wir immer ein bisschen auch ein Balanced Portfolio Approach haben wollten oder im Portfolio wiederfinden wollten. Da es auch im letzten Jahr schon immer wieder mal so war, dass es dann nach Value-Phasen kam, in Ruckzuck immer irgendwie wieder ein, zwei Monate Growth-Phasen, was zu timen fast unmöglich ist. Und deswegen war es für uns letztes Jahr und auch mit diesem Jahr schon immer wichtig und relevant zu sagen, wir wollen einen ausgeglichenen, balanced approach, wo wir sagen können, okay, wir haben etwas Growth und wir haben auch ein bisschen Value, wir wollen nicht zu einseitig sein. Und man hat jetzt wieder gesehen, ja, Nasdaq hat sehr stark gelitten, also als Proxy für Growth. Der Technologieindex in den USA, der war fast minus 20% vom Hoch, aber inzwischen hat er fast wieder alles wettgemacht. Also es zeigt, dass solche Phasen des Downs auch wieder ganz schnell abhaben und vice versa. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, sich ein Stück weit so zu positionieren, dass der Bias, der Tilt in Richtung Growth und Value nicht zu stark ist in die eine oder andere Richtung. Und das versuchen wir ein Stück weit abzubilden im Portfolio.
Also eine gesunde Mischung könnte man so zusammenfassen.
Es ist momentan eine gesunde Mischung, wobei ich vielleicht ist im Growth Fieber, also ich würde momentan nicht allzu viel machen wollen, nein. Ja, also gesunde Mischung.
Okay. Stichwort Absicherung. Ich meine, wir haben ja immer mal wieder Marktbewegung, Volatilität ist hochgegangen. Was für Absicherungselemente nutzt du? Ist auch zum Beispiel das Thema Cash-Position, Goldersatz, ist sowas auch möglich? Passt es zur Philosophie oder sind es dann nur Derivate oder wie muss man sich das vorstellen?
Also mit dem Einsatz von Derivaten sind wir sparsam. Wenn, dann sind Derivate immer nur zur Hedging, dann werden Derivate zur Absicherung, zum Hedging benutzt. Also sprich, ich verkaufe ein Future aktiv. Sprich, ich würde nie ein Future Long gehen. Ich würde nie ein Future Long gehen, weil da würde diese Aktien, die ich ausschließe, mir ins Portfolio holen. Aber das haben wir die letzten Jahre tatsächlich nicht mehr so viel gemacht. Wir machen immer was, machen mal Kassepositionen. Wir haben auch ein bisschen Kasse gehabt schon im letzten Jahr, haben das auch ins neue Jahr mit rübergenommen, so 6-7%. Es ist nicht ganz riesig, aber es ist doch ein bisschen was. Gold ist etwas, wo wir nicht investieren, nein. Gold passt nicht unbedingt so ins Thema. Ich denke, es gibt Goldfonds, es gibt Commodities-Fonds. Und wenn jemand tatsächlich in den Bereich investieren wollen würde, dann glaube ich, findet er bessere Vehikel als bei uns im Global Ecology.
Okay, ist eine klare Aussage. Das Thema erneuerbare Energien haben wir ja so ein Stück weit gestriffen vor. Wie wird das Thema zukünftig aus deiner Sicht, wie stark wird es gespielt? Also auch wenn ich jetzt mal so an Lindner denke, mit seiner Thematik Freiheitsenergie, hier eine Unabhängigkeit, wird dann größer Teil zukünftig dort zu erwarten sein?
Also grundsätzlich wird es sicherlich so sein, dass wir das Thema Erneuerbare wahrscheinlich nochmal neu definieren müssen. Gerade auch vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie, wo wir ja vor kurzem, ich glaube, das war ja Anfang des Jahres, ging es ja um das Thema, okay, Gas und Atomkraft, ist es nachhaltig? Mit Gas und Ziel, wie wir da jetzt plötzlich abhängig geworden sind, haben wir uns vielleicht da in der Beziehung ein Eigentor gelegt. Aber erneuerbare Energien, die werden natürlich bedeutsam bleiben und die werden wichtig bleiben. Das Problem ist nur, auch die erneuerbaren Energien kann man jetzt von jetzt auf nachher umschiffen, so nach dem Motto, jetzt bauen wir einfach mal 10 neue Windparks. Wenn man mit Windturbinen herstellen spricht, dann sagen die einem schon klar, es dauert normalerweise, wenn es ganz schnell geht, 6 Monate, bis es bei ihnen ankommt, oder P&L, normalerweise 18 Monate. Also da reden wir jetzt nicht über Wochen, da reden wir über Monate, halbes Jahr oder 1,5 Jahre. Und das ist schon relativ lang. Und das ist und das vor dem Hintergrund, dass man jetzt eigentlich Lösungen braucht, immer vor dem Hintergrund des aktuellen Konflikts, was man eigentlich in Wochen machen müsste. Und dazu ist natürlich, sind die erneuerbaren Energien, das kriegt man so schnell auch nicht hin. Aber die erneuerbaren Energien, ja, aber auch da müssen wir wieder in Zyklen denken. Und erneuerbare Energien, wir brauchen sie, aber wir brauchen auch dann das, was produziert wird, müssen wir speichern. Und dann brauchen wir erneuerbare Energien, um auch grünen Wasserstoff irgendwann mal zu generieren, weil am Ende des Tages ist ja nur grüner Wasserstoff CO2 neutral. Wir brauchen Wasserstoff für die Transformation zur CO2 und Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Da ist das Wasserstoff elementar, aber das wird auch ein Thema sein 2025 bis 2030. Und da brauchen wir nochmal erneuerbare Energien, weil dann muss ja im Prinzip mit den erneuerbaren Energien nicht nur Strom generiert werden, sondern auch grüner Wasserstoff umgewandelt oder Wasserstoff, grüner Wasserstoff umgewandelt werden. Also das sind einige Herausforderungen vor uns. Und ich glaube, das wird spannend werden, aber es ist nicht ganz so einfach, dass das jetzt von heute auf morgen wir einen Schalter umlegen und alles wird erneuerbar. Leider nicht.
Okay, das ist auch gar nicht der Ansatz, sozusagen deiner Denkweise jetzt bestimmte Themen zu übergewichten, sondern ich glaube, das Wesentliche ist ja auch, sich da breiter aufzustellen. Eine letzte Frage noch, dann kommen wir schon zum Schluss. Aber weil du das vorher erwähnt hast, Thema EU-Taxonomie, Atomenergie, da haben manche auch schon gesagt, ja, Amundi ist ja ein französisches Unternehmen, die Franzosen denken da anders. Wo siehst du da Konsequenzen für deinen Fonds?
Ich sehe eigentlich momentan keine Konsequenzen. Es ist ja so, wir haben da ein Konzept, nochmal wieder bei dem Stichwort Philosophie und Konzeption von so einem Produkt. Und da ist es so, dass wir eben bestimmte Ausschlusskriterien definiert haben. Und Atomenergie ist eines davon. Waffen ist ein anderes davon. Ich weiß, es kommt jetzt die Argumentation. Und wir haben viele deutsche Kunden. Und ich bin ja hier vor deutschen Kunden. Die sehen Atomenergie natürlich auch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen skeptischer. Das ist ein Stück weit, ja, unsere DNA, aber auch die DNA von Österreich zum Beispiel. Und dementsprechend ist natürlich Atomenergie für deutsche Kunden einen anderen Stellenwert als für französische Kunden. Das bin ich mir bewusst. Wir wollen eigentlich an dem Konzept und der Ausschlusskriterien nichts ändern. Ja, ich weiß, Atomenergie wird diskutiert, das wird verlängert, aber muss es nachhaltig sein? Weiß nicht. Es wird ja auch diskutiert, dass man vielleicht jetzt Waffendefense nachhaltig werden lässt, also machen soll, weil Waffen garantieren eine abwehrbereite Demokratie. Ja, man kann vieles verargumentieren. Am Ende des Tages bringen Waffen halt auch Menschen um. Und deswegen gibt es Argumente pro und contra. Es ist tatsächlich so. Wir würden allerdings und wir wollen allerdings unser Konzept nicht ändern und wir werden das, was wir bisher ausgeschlossen haben, auch so stehen lassen. weil wir natürlich auch eine gewisse Konsistenz für unsere Anleger bereitstellen wollen.
Okay, klares Wort. Ich danke dir herzlich für deine Ausführungen und den spannenden Blick sozusagen rein. Ich glaube, das war ganz interessant. Auch vielen Dank für Ihre ganzen Fragen, liebe Teilnehmer. Einfach hier nochmal zusammenfassen. Ich glaube, ich muss es am Ende des Tages nicht machen. Diejenigen, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Ich glaube, der Global Ecology hat eine echte Meinung und sozusagen der Portfolio Manager, Christian Zimmermann, das Thema Ökologie breiter zu denken, nachhaltig zu denken, sage ich mal, auf verschiedenen Beinen gefußt mit 10 Anlagebereichen und gleich ein tolles Basisinvestment für den Anleger. Von daher würde es mich freuen, wenn Sie das natürlich in Ihre Gespräche mitnehmen. Und noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Wir haben auf unserer Homepage im Vertriebspartnerbereich jetzt eine neue tolle Kategorie rund ums thematische Investieren. Also auch da, wenn Sie auf der Suche sind, gucken Sie mal rein, lohnt sich. Und wir haben nächste Woche einen spannenden Product Update Call und da geht es explizit tatsächlich um das Thema Energie, was wir jetzt auch etwas stärker diskutiert haben, von unserer Tochter KBI, ein Fonds, wo es eben um das Thema grüne Transformation im Energiebereich geht. Und etwas später aufgrund der Osterferien, am 28.04. wieder unser nächster CIO Call, begleitet von unserer lieben Kollegin Helen Windischbauer. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören und sehen. Alles Gute Ihnen. Ade.